spürt, wie er betet. Und das inspiriert. Also neben dem, was wir eigentlich dann als Gebetsanliegen hören, es inspiriert, mit anderen zu beten. Wie man dann ein Stück weit seine modernen Ausdruck Spiritualität, seine Frömmigkeitsschein, seine intimste Beziehung zu Gott gespürt. Und das ist ja auch, wenn wir zusammen beten, vor dem Gottesdienst, an einem Gebetsabend, in welcher Gebetsgruppe ihr seid, man spürt neben dem, dass man für etwas betet, wie man betet. Und das kann uns inspirieren. Man spürt die Hingabe. Man spürt bei einer anderen Kühnheit und das grosse Vertrauen, das er im Gebet hat. Man spürt beim anderen das Herz für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Man kann so vieles abspüren. Man spürt wiederum bei einem Dritten vielleicht seine grosse Dankbarkeit. Und vielleicht spüren wir auch negativ, dass einer nur betet, Gott, gib mir und gib mir mehr und gib mir schneller. Und denken, nein, das kann es jetzt auch nicht sein. Barbara ist, ich glaube, letzte Mittwoch, ganz begeistert heimgekommen. Es gibt ja immer während der Sitzungen von der Gemeindeleitung so ein Gebetsgrüppli, das für die Gemeindeleitung und für die Gemeinde betet. Also, man hat noch Platz dort. Und da ist Barbara gsi, sie hat es geleitet und eine andere Frau, auch so ein bisschen im gereiften Alter. Und dann hat es noch zwei Junge gehabt, die einfach auch gekommen sind. Und die ist so fasziniert heimgekommen, so begeistert heimgekommen, einfach so die Generationen zu spüren. Man ist irgendwie dann mit dem gleichen Herr unterwegs, aber irgendwo vielleicht an einem anderen, also einfach so der andere Stil, das befruchtet beide Seiten. Und das wünsche ich jetzt auch, wenn man Paulus ein bisschen hört, auf seine Worte ein bisschen entfaltet. Was wäre jetzt die Spiritualität von Paulus? Der erste Punkt, also Wachstum im Verständnis von Gottes Wesen. Er startet im Vers 14 und 15. Noch einmal. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Der Paulus hat dann zwei grosse Anliegen für die Gemeinde in Ephesus. Aber zuerst kommt die Anbetung. Und am Schluss kommt die Anbetung. Anbetung ist wie eine Klammer. Und darum wollen wir dann auch den ganzen Text nachher in Lobpreis hineinnehmen, in die Anbetung drin. Anbetung als Klammer. Nicht gerade Gott informieren, weisst, ich brauche dann dieses und jenes. Und weißt Gott, weißt du überhaupt, wie schlecht ich drauf bin da drin, oder? Also, wir müssen nicht unbedingt Gott informieren über unsere Stimmungslage und unsere Bedürfnisse, sondern Gott, du bist da. Und durch das kreisen wir nicht mehr um unser Ego. Das ist je nachdem ein bisschen hinderlich und schädlich im Gebet. Um sich zu drehen und nochmal um sich zu drehen. Anbetung befreit. Man spürt, wer das Gegenüber ist, der Adressat. Und der Adressat ist für den Paulus sein Herr. Er beugt seine Knie. Ich habe mir mal so ein Schemeli geben lassen, von einem, der das auch nicht mehr braucht, zum knüllen Betten. Ich habe dann gemerkt, das ist jetzt nicht inspirierend, um Gott als Herr anzubetten. Das ist eher hinderlich. Und ich habe jetzt einfach innerlich die Haltung, knüllend. Ich niedrig, er oben. Er ist überwältigt, aber nicht einfach Gott zwingt ihn in die Knie, sondern er ist überwältigt, wenn er all das nochmal bedenkt, was er selber geschrieben hat Und das haben wir auch Predigten darüber gehört, was alles er schon geschrieben hat im Epheserbrief, wie reich beschränkt er ist. Durch Gott, er kann nicht anders als sagen, Gott, du bist es. Anbetung heisst, ich höre, für was das Gottes Herz schlägt. Wenn wir die Anbetung anschauen, im Unser Vater, dein Name werde geheiligt. Du sollst das Zentrum sein, dein Reich kommt. Und mein Reich muss vielleicht ein bisschen gehen. Dein Wille soll gesehen, nicht mein Wille. Also einfach, es geht um Gott. Und dann als nächstes, er beugt seine Knie vor dem Vater. Gott ist sein Vater. Und wörtlich heisst es da, von dem her jede Vaterschaft ihren Namen hat. In der Seelsorge, Psychologie, heisst es mehr, Gott als Vater, wir übertragen dann unser Vaterbild aufs Gottesbild. Und das machen wir natürlich. Das ist einfach der falsche Weg. Weil jeder von uns und wir selber sind unvollkommene Väter. Der eine ein bisschen mehr wie der andere. Aber keiner hat so einen Vater wie der himmlische Vater. Aber es ist ja da nach Paulus der umgekehrte Weg. Wir wissen nicht, was der Paulus für einen Vater hatte. Vielleicht war der auch so ein strenger Pharisäer. Und er musste Gott kennenlernen als Vater. Gott ist Vater. Und wir müssen ihn kennenlernen und dann wüssten wir, wie ein richtiger Vater aussieht in der Erziehung von unseren Kindern. Aber da brauchen wir vielleicht auch Heilung. Heilung von unserem Gottesbild, aber sind wir uns bewusst, dass wir nicht von unseren Erlebnissen mit unserem Vater auf Gott schliessen sollen. Das führt niemand an. Aber wenn Gott Vater ist, sind wir seine Kinder. Wir sind seine Kinder, das ist unsere Identität. Und beten heisst, ich lebe meine Identität, ich rede mit meinem Vater. Ich bin am Lesen von den Memoiren, von einem Lebensbericht von H.P. Kerkelin. Dass sein Vater kommt, in dieser Beschreibung, wo ich bin jetzt etwa 6, 7 war, angelangt, der kommt eigentlich nie vor, seinem Vater. Weil er Fernfahrer ist und nur bis Wochenende da ist. Aber wir haben nicht so einen Vater, der eigentlich nie vorkommen sollte in unserem Leben drin, weil er abwesend ist. Gott ist da. Aber reden wir zu ihm. Sonst ist Kind eine theoretische Grösse. Wenn man nicht betet und redet mit unserem Vater. Aber wenn man dann so betet zu unserem Vater als Söhne und Töchter, dann merken wir, hey, wir sind kein Einzelkind. Das hat es ja noch andere. Und wir sind nicht einmal sein Lieblingskind, also dass er jetzt uns überall bevorzugen wird. Also wir lernen auch für die anderen beten. Für die anderen Geschwister. Also jetzt, der Paulus macht sich, vergegenwärtigt sich, wenn er so startet, bevor dass er Fürbitte macht und etwas erwartet von Gott, einfach zu sagen, du bist mein Herr. Ich bin überwältigt über dich. Ich beuge mich nicht neu. Du bist mein Vater. Jetzt wollen wir noch den zweiten Teil von dieser Klammer anschauen. Gottes Grenzenlosigkeit, das ist jetzt eben der Schluss von unserem Abschnitt, Vers 20 und 21. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist. Oh, der macht schon etwas in uns. Der ist in dir am Werk mit seiner unerschöpflichen Kraft. Und dann eben, unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre. Er kann mehr, unendlich viel mehr, als wir bitten. Und vielleicht checken wir gar nicht, wo wir Bewahrung brauchen, und er macht es. So einen grenzenlosen Gott haben wir, der nicht sagt, jetzt mag ich nicht mehr. Du hast zu viel Anliegen, beschränkt jetzt auf zwei, oder? Und den Rest lassen wir. Nein, wir müssen keine in dem Sinn Prioritäten setzen, was er jetzt macht oder nicht. Er hat unerschöpfliche Kraft. Und kommt unendlich mehr, als wir von ihm erwartet. Unser Gott hat keine Grenzen. Also das Erbitten ist nicht einfach so, was ich nicht auf den Zettel geschrieben habe, was er soll geben, das komme ich nicht über, er ist grösser. Aber auch, es geht über unser Erbitten und Begreifen. Über das stolper ich. Wir würden dir sagen, ich habe mehr, also ich will tagtäglich seine Wunder erleben. Und der Paulus hat Wunder erlebt. Da sind Kranke gesund worden. Aber der Paulus hat auch ganze Listen von Leiden, von Verleumdungen, von falschen Brüdern, von Verfolgungen und. Wo ist denn der unbegrenzte Gott dort? Aber eben ist auch nicht immer zu begreifen. Also stellen wir uns mal vor, Arbeitslosigkeit. Sucht eine Stelle. Er findet eine Stelle, weil er darum betet hat. Er verdient doppelt so viel wie vorher und muss noch die Hälfte der Zeit arbeiten. Dann müssen wir noch sagen, okay, das ist wirklich überbitten, oder? Aber es ist eigentlich nicht überverstehen. Weil das verstehen wir sehr gut. Das ist einfach viel mehr. Aber wenn wir nicht immer begreifen können, ist das Unendliche oder das vielmehr eben einfach ein bisschen anders. Aber hin oder her, wir haben einen Gott, auch wenn wir jetzt nicht immer genau das überkommen, was wir haben, wo wir nicht immer alles verstehen, unser Gott hat keine Grenzen. Er ist nicht nur Herr über unser Leben, sondern über unsere Situation. Jetzt gehen wir zum einen Gebetsanliegen, das der Paulus hat für die Epheser und auch, denke ich, für uns. Vers 16. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Kraftquellen ist das. Gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Also sein Anliegen ist, hey, die Epheser brauchen als Christen, sie brauchen Kraft. Also ein zentrales Gebetsanliegen ist Kraft. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen mehr Kraft als andere. Schließlich wollen wir nicht einfach uns treiben lassen mit dem Strom. Wir wollen nicht einfach unseren Trieb nachgeben, unseren Gefühl nachgeben. Das braucht alles Kraft. Wir brauchen Bremskraft. Wir brauchen Widerstandskraft. Oh, wie schnell denken wir negativ. Wie schnell lassen wir uns anstecken. Das ist neben deinem, also kritisieren, da findest du überall etwas. Und sogar bei Jesus, der perfekt ist, die Leute haben etwas zu kritisieren gewusst, weil er nicht ihrem Bild, Vorstellung entspricht. Aber wie schnell lassen wir uns anstecken, auch einmal ein bisschen beizupflichten und in die Kerbe zu hauen, wie schlecht das der war oder der Gottesdienst war. Aber es braucht enorme Bremskraft. Oder dich regt deine Kinder, deine gut erzogenen, aber ab und zu unerzogenen Kinder völlig auf. Es braucht enorm Bremskraft. Nicht einfach dieser Aggression Widerstand zu leisten. Oder die ganze Sexualität, Pornografie und. Es braucht Bremskraft. Woher hast du die? Nicht von dir. Und dann brauchen wir auch Schubkraft. Hey, es muss auch vorwärts gehen, wir müssen ja nicht nur bremsen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir möglichst makellos durchs Leben kommen. Etwas tun. Ja, nur schon beten braucht Schubkraft. Power führst du in der Gemeinde, wo immer das du bist in der Arbeitswelt, es braucht Schubkraft. Und darum das Gebet um Energie. Wenn wir aber auch an unseren Auftrag denken, braucht es nochmal eine andere Energie. Nicht nur Bremskraft und Schubkraft, sondern Vollmacht. Unser Auftrag ist, das Evangelium in die Welt zu verbreiten. Aber will die Welt das Evangelium hören? Natürlich ist noch der Teufel dahinter und um. Wir können vieles aufzählen, aber sie will es nicht hören. Denken wir an die vier Zeichen jetzt vor sich vor. Das erste Zeichen ist, Gott hat dich gern. Wie geht das in ein Menschenherz inne, wo nie Liebe empfangen hat? Und es gibt Mitbürger. Und die haben ihr Herz von lauter Lieblosigkeit, die sie hatten in der Kindheit, müssen verbetonieren. Oder Paulus, Entschuldigung, es war der Petrus, der Pfingsten predigt hat, es ging ihnen durchs Herz. Aber wie machen wir das? Nicht durch unsere Rhetorik. Und ein bisschen Leute reden. Nein, durch die Vollmacht, die Gott uns geben kann, durch seinen Geist in uns hinein. Oder das zweite Zeichen, wir sind Sünder. Ja, das kann ja auch nicht ganz sein, oder? Das lässt sich doch keinen bieten, zu sagen, wir sind Sünder. Erstens ist er so gut wie der andere. Und zweitens, die Christen haben einfach eine altmodische Moral. Und man muss das ein bisschen weiter sehen. Es gibt doch keinem den Stolz gern zu, dass er schuldig ist. Und das dritte Zeichen, dann das Kreuz. Was, das ist doch, der Hund, den Sohn Gottes, ist es der Sohn Gottes gewesen und stirbt am Kreuz. Das gibt keinen Sinn. Torheit, Ärgernis, hat schon der Paulus erlebt. Es braucht eine zusätzliche Kraft, eine Vollmacht, dass das durchkommt. Und dann braucht es Kraft von dem anderen, dass er sich entscheidet, gegen den Strom zu schwimmen. Also wenn wir spüren, dass unsere Botschaft den Menschen durchs Herz geht, wir müssen bitten um die Kraft. Es ist Bremskraft, es ist Schubkraft, es ist Vollmacht. Aber eins gehört noch dazu. Es ist nicht nur das Gebet, sondern unser Erleben, die Dynamik des Zerbruchs. Der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, was er selber immer wieder erlebt hat, Kapitel 4, Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Also da ist die Power von Gott und unser Erleben, wir sind verletzbar. Wir sind zerbrechlich. Wir erleben den Zerbruch. Das ist nicht angenehm. Also die Power in sich hinein können spüren, wow, so ein Powerman und eine Powerfrau sein, das ist doch lässig. Aber es geht über den Zerbruch. Man spürt, wie zerbrechlich denn das ist. Der Paulus fährt weiter. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Das Nächste, nicht aus uns selbst kommt. Das werden wir auch erfahren, die Ohnmacht. Ich schaff's nicht. Ich kann das nicht. Ich bin überfordert, die Ohnmacht. Wie soll ich da den Weg gehen? Das ist kein Weg für mich. Aber eben, das ist die Dynamik des Zerbruchs. In einem Mensch, wo der Zerbruch, der geistliche Zerbruch erlebt hat, kann die Kraft kommen. Also das eine Gebetsanliegen ist Kraft. Und das zweite Gebetsanliegen ist Liebe. Vers 17. und 17 bis 19. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Drei Bilder: Wohnen, Wurzeln und Fundament. Die Formulierung, dass Christus in uns wohnt, ist ganz eine interessante Formulierung im Grundtext, also im Griechischen. Das Griechische kann unterscheiden anhand der Zeitform, ob etwas andauernd ist oder etwas punktuell, Augenblick und wieder mal ein Augenblick und wieder mal ein Augenblick. Jetzt ist das so, eigentlich wohnen wäre eigentlich etwas, also nicht einfach eine Hotelübernachtung, sondern wohnen heisst eigentlich, das ist andauernd. Aber die Zeitform ist nicht die andauernde Zeitform, sondern die punktuelle. Da und da und da. Ist eigentlich ein Widerspruch. Aber heisst doch, Gott wohnt in unserem Leben. Aber wir müssen immer wieder neu, jeden Tag neu, ihn zum Zug holen lassen, ihm Raum geben, der nicht im Besenkämmerli versteckt halten. Also Jesus wohnt. Er ist die Liebe in Person. Und jetzt sollen wir in dieser Liebe drin verwurzelt sein. Die Liebe ist unsere Lebenswurzel. Und aus einer Wurzeln, und wenn die tief ist, dann kommt Nahrung. Also wir ziehen durch unsere Wurzeln Nahrung, wir ziehen die Liebe. Das heisst doch überall, wo uns die Liebe fehlt, wo wir enttäuscht werden, wo wir verletzt werden, dann ist das Gebetsanliegen wichtig. Ich will verwurzelt sein in dieser Liebe. Ich will die Nahrung nicht von den Mitmenschen erwarten. Du hast mich gern und das ist Nahrung für meine Seele. Denk daran, wenn du das nächste Mal verletzt, enttäuscht, frustriert, vernachlässigt wirst, übersehen wirst, einfach das, was du merkst, da fehlt die Liebe. Und die Liebe wird erhalten in unserer Welt drin. Dann die Wurzeln tief drin. Gott, du hast mich gern. Dann ist die Wurzeln, gibt ja nicht nur Nahrung, sondern wenn es Stürm gibt, der Wurzeln, der Pflanze Halt. Liebe ist Halt. Das heisst, wir können nicht immer alles in dieser Welt, die uns begegnet, einordnen. So vieles ist lieblos, hart und kalt. Und zwischendrin verstehen wir auch nicht, wie Gott, der die Liebe ist und der Vater ist, dieses und jenes in unserem Leben zulässt. Aber denk an die Wurzeln, die gibt er halt. Zu wissen, der das Leben für mich gelassen hat, der hat mich gern. Ich verstehe es zwar jetzt nicht gerade, aber der hat mich gern. Er ist Wurzeln und die Liebe ist ein Fundament. Hat mit unserem Selbstwert zu tun. Ein gesunder Selbstwert, Gott hat mich gern, ist schon wichtig für unsere Beziehungen und vieles, vieles mehr. Das wäre wieder mal eine eigene Predigt. Aber einfach, das ist Gebet. Liebe nicht nur im Kopf inne, sondern als Wurzel, als Fundament, wo das Lebenshaus drauf steht. Und dann, das frühe Blättern, geht es weiter. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Also es ist ein Gebet, aber wir müssen zuerst verwurzelt sein, tief, und dann können wir immer mehr die vier Dimensionen der Liebe erkennen. Also drei können wir uns noch vorstellen, oder? Also Breite, Länge, und dann wäre noch die Höhe, aber da kommt ja noch die Tiefe. Also man spürt nur schon, dass der Paulus vier Dimensionen aufzählt, das übersteigt unser Verstehen. Jetzt übertragen wir das. Ich denke, da sind wir frei. Ich übertrage das so breite. Jesus hat mein ganzes Leben angenommen. In der ganzen Breite. Stärken und Schwächen. Er hat meine ganze Schuld vergeben. Das ist die Breite. Er hat die Schuld vergeben. Das ist nicht einfach so einfach. Ich habe einen Text gelesen in der Stillen Zeit. Da haben sich die Leute um Jesus geärgert, dass er sagen kann, deine Sünden sind dir vergeben. Kann man doch nicht. Und eigentlich haben sie recht. Du kannst schließlich nicht, nehmen wir mal an, deinem Nachbar sein Eigenheim, eine halbe Million Hypothek, kannst nicht einfach auf seine Bank gehen und sagen, streichet das jetzt. Setzt das auf Null. Und sagen, das spinnen sie. Und eigentlich ist es so. Man könnte nicht einfach sagen, okay, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Gott soll das auf Null reduzieren. Aber Jesus übertreibt, ist zu dieser Bank, hat die halbe Million gezahlt und gesagt, jetzt streichen sie die Hypothek. Er hat für unsere Sünden gezahlt. Und darum kann er uns annehmen in der ganzen Breite. Und er kann uns annehmen in der ganzen Länge. Oh, das braucht Ausdauer. Ehen in der Welt gehen kaputt. Man verdreht sich nicht mehr. Und Gott, Jesus, ist der Bräutigam von seiner Braut. Ja. Also menschlich gesprochen hat er uns so ein paar Mal verabschieden können. Scheidebrief geben. Aber seine Liebe ist in der ganzen Länge. Und sie ist auch in der ganzen Höhe. Eben, Jesus wohnt in uns inne. Der Gottessohn wohnt in uns inne. Und es ist auch in der Tiefe drin inne, dass Gott uns will erziehen. Da haben wir die Hebräerstelle, die ich euch lesen möchte. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er. Also die Tiefe, die Liebe geht auch in die Tiefe. Ich möchte abschliessen. Also, Anbetung ist Klammern. Das eine Gebetsanliegen ist Kraft und das andere ist Liebe. Er hat betet um Liebe. Bei den Epheser. Vielleicht ist sein Gebet erhört worden, aber langfristig hat es nicht geholfen. In der Offenbarung haben wir wieder einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und dort fehlt es an Liebe. Die Fülle des Lebens hat einen Zusammenhang mit der Liebe. Das heisst auch noch unser Vers, dass ihr auf diese Weise mehr und mehr an der ganzen Fülle des Lebens teilhabt. Also Liebe und Leben geistlich gehört zusammen. Und das haben die Epheser nicht mehr realisiert. In dem Sendschreiben wird aufgezählt, der grosse Einsatz. Man könnte denken, Einsatz ist Leben. Die grosse Ausdauer. Ausdauer ist Leben. Geisterunterscheidung ist Leben. Leidensbereitschaft ist doch Leben. Aber der Engel oder der Geist sagt zu dieser Gemeinde, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Oder da die erste Liebe haben sie verlassen. Und das wollen wir jetzt mitnehmen in den Augenblick von der Stille. Wir können vieles tun. Die erste Liebe fängt an, dass Jesus uns gern hat. Verwurzelt, das Fundament der Liebe. Wollen wir aus dem ein Gebet machen? Für uns? Und für unsere Gemeinde? Für unsere Kirche? Das Sendschreiben an die FEG, Kreuzpunkt, Baden-Wettingen. Nicht einmal so wird heissen, ihr habt Einsatz. Geisterunterscheidung, Ausdauer, Leidensbereitschaft, aber die erste Liebe haben wir verloren. Beten wir für uns und für unsere Gemeinde.